Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Buchgebabbel. Mein Name ist Wendy Müller, ich führe durchs Programm und heute habe ich wieder eine Gästin bei mir. Und zwar die Eileen Sprenger. Die Eileen Sprenger ist eine deutsche Literaturagentin, die im Mai 2026, also ganz frisch, ihre eigene Literaturagentur gegründet hat. Zuvor war sie über 13 Jahre lang als Lektorin bei bekannten deutschen Publikumsverlagen tätig. Sie hat eine sehr interessante Ausbildung gemacht. Sie hat nämlich Sprachwissenschaften und Komparatistik in Bochum und Dortmund und in Cordoba studiert. Die erste Frage kommt schon in diesem Satz vor, was Komparatistik ist. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, sehen wir dann. Und bevor wir über alles weitere reden, hallo, herzlich willkommen, Eileen, im Buchgebabbel.
Danke, schön, dass ich da sein darf.
So, ich bin aufmerksam auf dich geworden über den Newsletter der Literaturzeitschrift Federwelt. Da kommt so alle paar Wochen kommt da ein Newsletter mit Neuigkeiten aus der Branche und da ist es bei mir sofort aufgeploppt. Warum gründet man in diesen Zeiten eine Literaturagentur?
Ich weiß gar nicht, ob das mit den Zeiten zu tun hat. Daran habe ich jetzt gar nicht so sehr gedacht. Das war eine ganz persönliche Entscheidung, die quasi aus meinen Lebenszeiten heraus entstanden ist.
Okay, da hast du todesmutig einfach gesagt, ich habe jetzt Bock drauf, ich mach's, oder?
Na, es war ein bisschen, es war quasi an der Zeit für mich, wenn man mit dem Wort weitergehen will. Also hast du ja schon im Intro gesagt, ich habe viele Jahre jetzt als Lektorin gearbeitet und das war immer mein Traumberuf, wollte ich immer machen und aus sehr jungen Jahren heraus wusste ich schon, dass ich gerne mit Büchern arbeiten möchte. Und dann irgendwann, als mir der Beruf Lektorin quasi bekannt wurde, war eigentlich klar, dass ich das gerne machen möchte und bin dann dem auch sehr zielstrebig nachgegangen. Und als es dann geklappt hat, war ich super happy und es ist auch nach wie vor mein Traumberuf. Und dann in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen die Situation eingeschlichen, dass ich gemerkt habe, okay, dort, wo ich in dem Moment gearbeitet habe, da habe ich schon vieles gemacht und es wiederholt sich langsam und es wurde so ein bisschen, mir hat so ein bisschen das Neue gefehlt, das Aufregende. Und ich war kurz vor meinem 40. Geburtstag, meine Kinder sind quasi so aus den Gröbsten raus und ich wusste, ich möchte gern nochmal auch beruflich ein bisschen mehr ausprobieren und was wagen. Und den Job zu wechseln als Lektorin, das geht natürlich auch, aber ist eventuell dann auch mit dem Umzug verbunden, weil ich ja im Ruhrgebiet lebe und die meisten Verlage dann doch in Berlin oder München sind. Und dann war klar, okay, ich möchte noch mal was Neues ausprobieren. Und warum dann nicht die Selbstständigkeit? Und als Lektorin, also als Redakteurin, wollte ich nicht mich nicht selbstständig machen, weil das nie meine Leidenschaft war. Also die Texte tatsächlich dann zu redigieren. Und dann habe ich gedacht, dann gründen wir doch eine Agentur.
Hört sich einfach an. Klingt logisch.
Als die Entscheidung dann gefällt war, war es irgendwie auch einfach.
Okay. Oh, das hört man selten. Also wenn ich von Neugründungen höre, höre ich immer, was für eine Arbeit, Behörden und so weiter. Und ich habe gerade live mitbekommen, wie einer eine Kleinkunstbühne aufgemacht hat. Der arme Kerl ist fast zusammengebrochen unter diesem ganzen Behördenkram. Wie ist es, wenn man so eine Literaturagentur aufmacht? Muss man da auch viel mit Behörden kämpfen oder ist es dann?
Ich glaube, das hält sich total in Grenzen. Am Ende des Tages bin ich selbstständig. Ja. Und eine Selbstständigkeit zu machen, ist erstmal nicht schwer. Also natürlich gibt es Behördenkram. Okay. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist gar keine Arbeit. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig und gründe was. Und ich möchte nicht, dass das Arbeit macht. So. Aber es ist wirklich nicht unmöglich. Und es hängt an einer One-Woman-Selbstständigkeit hängt lange nicht der Apparat wie an einer Kleinkunstbühne oder an einem Verlag oder derartigen Organisation.
Ja gut, da kommt ja noch das Gesundheitsamt ins Spiel und was weiß ich und die ganze Location.
Kannst du nicht
und
so vergleichen.
Das hast du ja alles nicht. Ne? Jetzt, bevor ich es vergesse, was ist denn Komparatistik?
Komparare, kommt aus dem Lateinischen. Vergleichende Literaturwissenschaften.
Ah, und was vergleicht man da?
Literatur. Miteinander. Oder mit anderen Medien, wenn man auch möchte. Also man kann die Bücher eines einzelnen Autors miteinander vergleichen, oder man kann Werke unterschiedlicher Autoren miteinander vergleichen, unterschiedlicher Epochen miteinander vergleichen, unterschiedliche Motive, alles Mögliche.
Wow.
Literaturwissenschaften im angewandtesten und vergleichendsten Sinne.
Okay, cool.
Ist aber gar nicht so unbekannt. Also kann man an vielen Universitäten studieren, glaube ich, an denen man auch Sprachwissenschaften und Literaturwissenschaften studieren kann. Ist am Ende des Tages eine andere Form von Literatur oder eine spezielle Form von Literaturwissenschaftsstudium.
Okay, das hört spannend an, tatsächlich.
War auch wirklich super. Also ich hatte tolle Professoren und Dozenten. Das hat richtig Spaß gemacht. Mehr als mein Bachelor in Sprachwissenschaften.
Welche Sprachen hast du da studiert?
Ja, ich habe bilingual studiert, Englisch-Deutsch. Aber während dieses Bachelorstudiums habe ich schon gemerkt, dass ich eigentlich die größte Freude immer bei den Literaturveranstaltungen hatte. Also man kann ja auch, wenn man Anglistik oder Germanistik studiert, das ist ja quasi dann ein Teil dieser Sprachwissenschaftsstudiums, kann man ja auch immer Literaturseminare nehmen. Natürlich muss man bestimmte Grundseminare und Vorlesungen besuchen, aber dann kann man ja auch innerhalb dieser verschiedenen Module kann man sich ein bisschen was aussuchen. Und da habe ich meistens dann die Literaturseminare besucht. Und die haben mir immer am meisten Spaß gemacht. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, vielleicht sollte man dann im Master sich dann auch spezialisieren, ja.
Okay, jetzt habe ich bei meiner umfassenden Google-Recherche herausgefunden, dass du in New York bei einem Literaturscout beschäftigt warst, oder? Das,
ja, da habe ich ein Praktikum gemacht.
Ist das so vergleichbar mit, ein Praktikum war das, okay. Mhm. Kann man sich das so vorstellen, du gehst los und suchst frische Literatur oder frische Autorinnen und Autoren, oder kann man sich also, das, wie beim Fußball, die gehen da raus und suchen neue Spieler, oder?
Nee, das sind dann wahrscheinlich eher die Agenturen. Also um Scouts zu erklären, muss man vielleicht ein bisschen die internationale Buchszene erklären und verstehen. Also es gibt deutsche Verlage und ein Großteil der deutschen Veröffentlichungen auf dem deutschen Buchmarkt kommen von deutschen Autoren, aber ein anderer, ebenfalls großer Teil, kommt ja von internationalen Autoren. Also von Amerikanern, Briten, aber auch Spaniern, Franzosen, was auch immer, alle möglichen Nationalitäten. Nun ist es aber so, dass ein deutscher Lektor gar nicht in der Lage ist, den amerikanischen Buchmarkt die ganze Zeit auf dem Schirm zu haben und auch noch den schwedischen und den britischen und alle anderen. Das übernehmen Scouts. Diese Scouts sitzen meistens in den Ländern, für die sie scouten. Also in New York sitzen Scouts, die den amerikanischen Buchmarkt scouten, in London sitzen Scouts, die den britischen Buchmarkt, etc. Du verstehst mich. Und so hat dann haben die großen Verlagshäuser haben einen Vertrag mit diesen Scouts, sodass sie quasi eine Dienstleistung für die erbringen. Also ich habe gearbeitet für Sanford J. Greenberger und die haben gescoutet für DTV, Hoffmann und Campe. Für die beiden. Also einmal für zwei Verlage. Das einmal Literatur, das andere Unterhaltung. Und wenn dann ein neues Buch verkauft wird auf dem amerikanischen Markt, das total gehypt wird oder das spannend ist, dann wurden solche sogenannte Scouts-Reports geschrieben und jede Woche dann an die Lektoren in Deutschland verschickt, sodass die genau wissen, was passiert hier, was geht hier, ist das etwas, was die interessieren könnte. Und wenn dem so ist, dann ist es die Aufgabe des Scouts, an das Material zu kommen, also die Manuskripte oder die Leseproben, und das möglichst schnell, möglichst gut up to date, weil wer am Ende des Tages der Erste ist, der liest, könnte auch der Erste sein, der ein Angebot macht und somit eine größere Chance hat, das Buch dann auch oder die Rechte an diesem Buch zu kaufen.
Okay, das klingt ebenfalls sehr spannend.
Es ist super spannend, ja.
Ja. Das ist natürlich, da könnte man den nächsten Harry Potter entdecken dabei. Und wer ist denn dann der Held, wenn so ein neuer Hype entdeckt wird? Der Scout, der zuerst zugeschlagen hat? Oder?
Nein, der Scout schlägt gar nicht zu. Der Scout ist quasi nur ein Vermittler und ein Dienstleister. Also am Ende des Tages, wenn ein Buch erfolgreich wird, würde ich erstmal sagen, ist das der Verdienst des des Autors, der ein tolles Buch geschrieben hat oder der Autorin. Und dann natürlich der Lektor, der das im Verlag eingekauft hat. Und am Ende des Tages ist das aber immer eine Gemeinschaftsarbeit. Also da muss ja Vertrieb, Presse, Marketing, da muss ja alles dabei sein. Aber wenn ich jetzt in einem deutschen Verlag arbeite als Lektorin und ein Buch aus dem Ausland einkaufe und gut gescoutet werde, quasi der Scout einen guten Job macht, dann sagt er mir, das ist richtig gut, das könnte dir gefallen, ich glaube, das wird groß gemacht, lies es jetzt, das wird jetzt in den nächsten Wochen schnell über die Bühne gehen, so quasi. Und dann ist es meine Aufgabe als Lektorin, das zu lesen, das Potenzial zu erkennen, und dann hoffentlich das erfolgreich in Deutschland zu machen.
Gut, also es ist eine Teamarbeit letztendlich, dass alle Mechanismen, das ist ja auch schön, dass wir das mal erwähnen, dass man mal sieht, dass ein Buch nicht nur von einem Autor oder von einer Autorin letztendlich natürlich klar geschrieben, die Idee kommt aus dem Kopf, aber das Buch letztendlich zum Erfolg zu machen, ist ja eine Teamarbeit dann am Ende.
Ja.
Und deine Aufgabe ist es ja quasi so, du bist wie so eine Türsteherin, ne? Kann man das so ausdrücken? Die dann sagt...
Agentin, meinst du?
Ja.
Ja. Ja. Ja, so kann man das natürlich ein Stück weit sehen. Also am Ende des Tages bin ich auch ein Dienstleister oder eine Dienstleisterin. Mhm. Also ich versuche ja auf der einen Seite einen Dienst für AutorInnen zu leisten, indem ich sie unterstütze, in ihrer Ecke stehe, sie vertrete, sie berate. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch eine Dienstleisterin für Verlage, weil ich den LektorInnen, die dort arbeiten, helfe, gute Bücher zu finden, weil die bekommen, also wenn die quasi keinen Vorfilter hätten, bekämen die so viele Einsendungen, dass sie nur noch am Prüfen wären. Und damit das so ein bisschen vorgefiltert wird, gibt es oder verlassen sich viele Verlage, nicht alle und auch nicht nur, aber natürlich arbeiten sie eng mit Literaturagenturen zusammen, weil wir quasi den Filter bieten und eine gewisse Auswahl. Und wenn wir eine gute Zusammenarbeit haben mit den Verlagen und deren Programm sehr gut kennen und vielleicht sogar ein Stück weit die Vorlieben der LektorInnen, dann kann das eine sehr fruchtbare Partnerschaft sein.
Ja, macht es denn? Also der klassische Weg ist ja immer noch in den Köpfen der Anfänger. Ich schreibe ein Buch, ich schreibe ein Manuskript und schicke das an den Verlag. Das macht dann ja dann eigentlich, funktioniert es überhaupt oder ist das...
Das kann schon auch funktionieren.
Ja,
klar.
Doch, okay.
Wahrscheinlich, aber es kann funktionieren.
Ja, aber bei den großen Verlagen kommen da mit dem Säckeweise da Manuskripte rein. Also.
Ja, es kommt relativ viel rein bei denen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer das dann dort prüft. Das sind mit Sicherheit dann nicht irgendwie die Programmleiter oder die Senior Editors oder so, sondern dann eher vielleicht die Assistenten oder die Volontäre. Aber in den allermeisten Verlagen wird es auf jeden Fall geprüft, ja.
Ja, gut, man könnte natürlich auch was durch die Lappen gehen, ne? Das ist die große Angst am Ende.
Ja, und im Idealfall ist das ja auch so, dass die, wenn dann wirklich da was Tolles drin ist, dann hat man ja noch nicht mal eine Agentur, oder dann hat der Autor oder die Autorin ja noch nicht mal eine Agentur, sodass es für den Verlag im Idealfall ja sogar günstiger wird, den Stoff einzubocken.
Ja, aber ich überlege jetzt gerade, wie ich als Verleger denken würde. Also ich finde es irgendwie, es ist super anstrengend, weil ich hatte auch mal einen kleinen Verlag, ne? Also einen ganz kleinen. Und wir sind schon, also bestimmt jede Woche 5 Anfragen bekommen, wo du dann, es kostet halt unheimlich viel Zeit, wenn du einen kleinen Verlag hast. Wenn du dir leisten kannst, Volontäre dir anzustellen oder irgendwelche Werkstudenten da, die das scannen, okay, dann ist das super. Aber als kleiner Verlag ist es ein Problem, sage ich mal. Deswegen finde ich es besser, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, auch wenn es nochmal ein Zwischenschritt ist und der natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Aber am Ende hast du dann doch eine geprüfte Qualität.
Ja.
und musst nicht filtern großartig.
Genauigkeit, ne? Eine Passgenauigkeit. Ja. Also eben. Im Idealfall kennen die AgentInnen ja dein Programm. Und schicken dir nur das, was auch wirklich passen könnte. Also das, ja.
Das sind dann die Sachen, die Sätze, die anfangen so, das wäre doch was für dich.
Ja, das, genau.
Ja. Das macht es ja einfacher, weil das ist nämlich auch so ein Problem immer, dass viele Autorinnen und Autoren nicht gucken, was der Verlag für ein Programm hat und dann einfach schicken.
Ja.
Großflächig, ja.
Und das ist aber ja auch die Daseinsberechtigung eines Agenten. Man könnte ja auch fragen, warum gibt es überhaupt eine Agentur, wenn die Verlage doch auch oder wenn die Autoren doch auch direkt an den Verlag schicken könnten. Ja, genau deswegen, weil die Workload quasi zu groß wäre und die Passgenauigkeit, die Streuung wäre zu groß, dann da wirklich was rauszuziehen. Und auch die Qualität am Ende des Tages, weil ja auch oftmals der Agent oder die Agentin nochmal mit den Autoren arbeiten und vielleicht nochmal den Pitch etwas festzurren und vielleicht auch sogar den Text nochmal bearbeiten. Entsprechend ist die Qualität, die in der Regel von einer Literaturagentur kommt, höher als das, was die Verlage unangefordert bekommen. In aller Regel, nicht immer.
Ja. Wie suchst du dir denn deine Klienten aus? Kommen die zu dir oder gehst du zu denen oder ist es eine Mischung?
Momentan kommen die zu mir, aber ich glaube zum Beispiel, wenn ich Sachbuch machen würde, was ich nicht tue, dann gibt es auch dann geht das auch andersherum. Also dann könnte das zum Beispiel auch sein, dass man jemanden auf Social Media findet, der total interessant ist, also thematisch einfach und überlegt, okay, was für ein Buch könnte man denn mit diesem Menschen machen und den dann so versucht zu akquirieren, quasi andersherum. Aber in meinem Fall, ich brauche ja Menschen, die gerne einen Roman schreiben wollen. Und da einfach ins Blaue reinzuschießen und irgendwen anzufragen, würdest du nicht gerne einen Roman schreiben? Ohne zu wissen, ob derjenige das A möchte, B kann oder auch ein Thema hat, das wird jetzt wenig Sinn machen. Deswegen, ja, die kommen zu mir. Du hast gesagt, du hast in deinem Verlag dann so 5 pro Woche bekommen. Ja, ich kriege 5 bis 10 pro Tag.
Wow.
Und da muss man dann durchfiltern. Es kommen aber natürlich auch einige auf Empfehlungen, also wenn die dann von KollegInnen weitergeleitet werden an mich, da guckt man dann auch nochmal ein bisschen genauer drauf und so. Und so arbeitet man sich da durch.
Wie viele Seiten gibst du im Manuskript, bis du es weglegst?
Manchmal noch nicht mal eine.
Ui, okay, so hart doch, ja.
Ja, also das kann man ganz schlecht pauschal sagen. Also jetzt letztens hatte ich eins, das habe ich bis zum Ende gelesen und dann doch abgesagt.
Oh, okay.
Also da habe ich wirklich, dann habe ich 280 Seiten gelesen oder so. Also und dann war es dann am Ende doch nicht so, dass ich dachte, ach, hat mich doch nicht vollends überzeugt. Aber es gibt auch viele, die ich einfach auf Grundlage des Pitches, also des Exposés absage. Ich würde sagen fast die allermeisten. Und in die wo mir das Exposé gefällt, wo ich da das denke, das ist vielversprechend, da lese ich rein. Und dann, ich würde aber sagen, eigentlich weiß ich nach 10 Seiten, ob das jetzt Potenzial hat, weiterzulesen oder ob man das absagen kann. Aber wie gesagt, manchmal sind auch schon die ersten paar Sätze, das macht mir danke.
Bist du auch der Meinung, dass der erste Satz der wichtigste ist?
Nein.
Okay.
Aber gute erste Sätze sind natürlich toll.
Ja, sind Knaller. In mir kommt immer einer in den Kopf von meinem Ex-Verleger. Dem Todgeweihten ging es nicht gut. War der erste Satz von einem von seinen Büchern. Den fand ich eigentlich ziemlich gut.
Ja, sehr gut. Also ich glaube, die guten Sätze, ich glaube, die bleiben schon im Kopf. Aber ich habe zu viele Buchanfänge gelesen, wo also der erste Satz, der verschwimmt mir so. Das ist eigentlich egal. Nein, ich gebe da nicht so viel drauf. Ich glaube, es gibt manche, die für die ist das sehr wichtig. Für mich ist der erste Satz nicht so relevant. Nee.
Jetzt ist es ja so, du bist genrefrei quasi, also aber Belletristik auf jeden Fall. Ja. Aber das Genre ist frei. Bist du für alle Genres offen oder sagst du jetzt einfach, weil ich das jetzt einfach abbilden will in meiner Agentur? Und wie schwierig ist es, wenn du ein Genre bekommst, das dich eigentlich jetzt persönlich nicht interessiert? Wie erkennst du denn, dass es gut ist? Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist super schwer. Ich glaube, Ich glaube, das wird sich noch mal ein bisschen wandeln. Also, wie du jetzt ja gesagt hast, ich mache das erst seit Mai. Und momentan habe ich die absolute Luxussituation, dass ich völlig nach meinem Gusto gehen kann. Also, ich gehe gerade gar nicht nach Markt oder nach. Der Lektor XY hat mir gesagt, er sucht gerade Horror und der hat gesagt, er sucht Komik oder er sucht Humor. Jetzt gucke ich danach, weil ich quasi noch ordentlich Kapazitäten habe und gerade ganz frei sein kann. Das heißt, ich prüfe oder ich lese und nur das, was mich wirklich interessiert und wo ich richtig Lust drauf habe. Ich möchte jetzt gerade richtig Lust auf alles haben. Kann daran liegen, dass ich jetzt viele Jahre natürlich auch ein Stück weit fremdbestimmt war. Ich habe immer für klare Programme akquiriert. Und jetzt kann ich quasi für alle Programme Bücher finden. Und das finde ich gerade ganz toll und eine wahnsinnige Freiheit. Und die genieße ich ganz doll.
Entscheidest du mehr aus dem Kopf oder mehr aus dem Bauch?
Total aus dem Bauch.
Okay. Gefällt mir.
Wie gesagt, ich glaube, das könnte sich noch mal wandeln, aber jetzt gerade reine Bauchentscheidungen. Irgendwie muss das gewisse Etwas da sein und irgendwie so ein Kribbeln, dass man denkt, oh ja, da hat man richtig Lust drauf und vor allem auch auf den oder die Autorin hat man richtig Lust. Und man hat Lust, es zu pitchen gegenüber anderen LektorInnen und wenn man damit auf die Messe geht und so, ich will da richtig Lust drauf haben momentan. Und ich gehe gerade nur danach.
Okay. So, wie stellt man sich das denn jetzt technisch vor? Also, du hast gesagt, du hast noch Kapazitäten. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier nach dem Podcast da ein paar auf dich zukommen.
Ja, ich bin genug.
Ja.
Das ist ja auch schön, das ist doch toll, das ist ja ein Luxusproblem.
Stimmt, ja.
Ich will mich überhaupt nicht beschweren, dass ich zu viele Einsendungen bekomme, aber es ist natürlich, wenn. Jetzt hatte ich eine Instagram-Story gemacht, wo mich auch gefragt wurde, wie viele ungelesene Manuskripte hatte ich. Und dann habe ich quasi mal meinen Mail-Ordner abfotografiert und dann sind da, glaube ich, weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Ich glaube 95 oder so.
Okay.
Und dann habe ich auch bestürzte Nachrichten daraufhin bekommen, so nach dem Motto, oh Gott, vor allem wahrscheinlich von denen, die mir etwas geschickt haben und die wissen, sie sind jetzt eins von. Von 95. Und das ist natürlich total frustrierend. Ich verstehe das. Ich kann es total nachvollziehen.
Wo war
Aber
denn so deine persönliche Grenze an betreuenden Autorinnen und Autoren?
kann ich gar nicht sagen. Kann ich
Okay.
überhaupt nicht einschätzen. Aber ich bin eine Ein-Frau-Unternehmung. Also das können nicht viele werden. Also
Ja.
ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal 60 AutorInnen vertrete. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich möchte mal jetzt in den Raum werfen, irgendwas zwischen 25 und 35, aber ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, das kommt total darauf an, wie arbeitsintensiv einzelne AutorInnen sind, wie fest die in ihrem Verlagssattel sind, oder wie viel neu reinkommt. Also, das kann ich gar nicht beurteilen.
Okay, setzt du keine Grenze, das ist gut.
Nö.
Ja, es ist auch so, ich meine, der eine macht mehr Arbeit, der andere weniger. Ist ja auch so, dass gibt welche, die sind besonders produktiv und machen halt 4 Bücher im Jahr, jemand nur alle 2 Jahre eins oder so, das ist natürlich schwer festzutackern dann. So, jetzt bin ich ein neuer Autor, ich bin der Mehdi Müller und ich habe jetzt eine geile Idee und ein geiles Manuskript und ein super geiles Exposé und du bist begeistert von mir. Wie geht's denn dann weiter?
Dann würde ich, glaube ich, mit dir telefonieren, damit wir uns kennenlernen können. Und dann möchte ich hören, warum hast du geschrieben? Wie bist du darauf gekommen? Warum möchtest du Autor werden? Oder vielleicht hast du ja schon was veröffentlicht. Und wie siehst du, wie es weitergehen soll? All diese Dinge. Und wenn wir dann das Gefühl haben, wir sind einander sympathisch, dann sage ich meistens sowas wie: Schlaf doch bitte noch mal eine Nacht drüber oder zwei. Ich kann mir das gut vorstellen. Das und das sind die Konditionen. Und überleg dir das gut. Und dann, wenn dann alle sich einig sind, dann würden wir einen Vertretungsvertrag machen. Dann gehe ich zu meiner Partneragentur. Ich arbeite mit den Kollegen von More Books zusammen. Das ist eine große deutschsprachige Literaturagentur. Und die würden dann einen Vertretungsvertrag aufsetzen. Das ist mehr oder weniger ein DIN A4-Blatt und da steht drauf, Wir einigen uns darauf, dass Autor XY vertreten wird von Agentur XY für unbestimmte Zeit, Kündigung, wie auch immer, nach 3 Monaten oder was auch immer. Es geht um schriftstellerische Werke. Und dann unterschreiben wir das alle. Und dann bin ich zumindest schon mal quasi in deiner Ecke. Ich bin dann deine Agentin und setze mich dann für dich ein, für was auch immer du dann da brauchst in deiner schriftstellerischen Laufbahn.
Ach so, ich dachte, deine Aufgabe wäre, einen Verlag zu finden, der es druckt.
Genau, aber es kann ja auch sein, dass du noch gar nicht so weit bist. Es kann ja auch sein, dass du erstmal nur ein Exposé hast oder nur eine Idee oder nur eine Leseprobe. Ne, dass du zum Beispiel noch gar nicht so weit bist, dass du einen Text hast, den ich jetzt verschicken könnte.
Aha. Okay, warum sollte ich mich dann bei dir melden? Verstehe ich nicht. Hilfst du mir, das Buch zu schreiben auch, oder?
Ah, dann würde ich dir quasi helfen, das Buch zu schreiben.
Ernsthaft?
Ja.
Okay.
Ich werde mich natürlich nicht mit dir hinsetzen und irgendwie die in die Tasten hauen oder so, aber ja. Gerade habe ich eine Autorin, mit der habe ich schon Anfang des Jahres Kontakt gehabt und die hatte quasi nur eine Idee und ein paar Seiten. Und dann hat sie mir die geschickt und dann habe ich ihr die zurückgespielt und wir haben festgestellt, so geht's nicht. Dann hat sie sie mir wieder geschickt und wir haben wieder drüber geredet und wir haben festgestellt, so geht's immer noch nicht. Und jetzt schreibt sie nochmal. Und bis wir das dann wirklich an den Verlag bringen, also momentan planen wir grob Herbst 26, aber bis dahin habe ich sie schon theoretisch ein halbes Jahr vertreten.
Okay, und warum hast du das gemacht? Hast du so eine Überzeugung von der Idee dann?
Ja.
Hat sie schon mal was veröffentlicht? Also
ja,
wusstest, eigentlich. Ah, okay, gut. Aber hättest du jetzt nicht gemacht, wenn sie noch nichts veröffentlicht hätte, oder? Du weißt doch gar nicht, ob die schreiben kann.
Doch, ein paar Seiten hat sie mir ja geschickt. Ich weiß schon. Also ganz ohne schriftliche Probe würde ich es nicht machen. Nein.
Doch, die kann das schon.
Aber es kann schon sein, dass man den Text oder die Leseprobe nochmal angehen muss, dass man daran nochmal arbeiten muss. Und dafür bin ich dann auch da. Ja, klar.
Musst jetzt nicht beantworten, aber wirst du auch bezahlt, wenn es nicht klappt?
Nein.
Okay, du gehst quasi in Vorleistung.
Ja.
Okay. Dann muss es aber knallen dann auch, ne?
Ja, also, die gehen ja auch in Vorleistung. Also.
Ja, aber die wenigsten müssen davon leben. Also,
das ist ein Risiko. Also ein Großteil meiner Arbeit ist unbezahlt. Also jetzt theoretisch ist alles unbezahlt und ich werde bezahlt quasi prozentual an dem, was der Autor verdient. Oder die Autorin.
Okay, also ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt einen Verlag findest und das wird ein Vertrag abgeschlossen, dass du eine Summe X kriegst, sondern du wirst dann am Buchverkauf beteiligt quasi.
Na, sowohl als auch. Also wenn der Vertrag abgeschlossen wird, dann bekommt ja der Autor, also sofern es ein großer deutscher Verlag ist, wird ja ein Vorschuss gezahlt. Und der Vorschuss ist quasi das Commitment des Verlages, vermutlich Summe X oder die Anzahl X an Büchern zu verkaufen. Das beruht auf der Kalkulation des Verlages. Sie glauben, sie werden so und so viel verkaufen, dann können sie dem Autor so und so viel zahlen, weil das würde er dann ohnehin verdienen, wenn er diese Anzahl an Büchern verkauft. Und an dieser Vorschusssumme bin ich erstmal prozentual beteiligt.
Ist es tatsächlich üblich, bei großen Verlagen auch jedem einen Vorschuss zu geben oder wird dann da selektiert?
Nein, bei den großen Verlagen bekommt jeder einen Vorschuss.
Okay, das wird aber dann verrechnet mit den Buchverkäufen.
Genau. Das, also man, die verkaufen dann die Bücher ab und bezahlen den Autor dann erst wieder, wenn der Vorschuss eingespielt ist, so nennt man das.
Ja, das ist so, wenn ich in die Kneipe gehe und ich lege einen 50er auf den Tisch und sag, so lange bis leer ist, kriegen wir jetzt was zu trinken.
Genau. Und erst dann.
Was darüber hinaus läuft, zahlen wir dann weiter.
Ja, genau.
Okay. Ja, so kann man es verstehen. Cool. Was ist denn mit Merchandise oder Lesungen, Honoraren? Oder organisierst du auch vielleicht Lesereisen oder vermittelst du Lesungen und so weiter? Oder machst du rein das Manuskript?
Nein, das macht in aller Regel die Veranstaltungs- und das Marketing des Verlages, wo das Buch landet. Das ist deren Aufgabe und deren Privileg auch ein Stück weit. Also könnte ich theoretisch, wenn ich wüsste, ein Autor oder eine Autorin von mir lebt hier ganz in der Nähe, wo ich wohne, könnte ich die hiesige Buchhandlung anfragen, ob die Lust hat, mit denen eine Lesung zu machen? Klar, könnte ich machen. Würde mir aber nichts bezahlen, also würde ich kein Geld für kriegen. Die Autoren.
Und Bücher würden verkauft werden, dann letztendlich.
Boah, aber wie viele denn?
Also, 10. Es ist so mein Schnitt.
Also, ja. Selbst wenn es 100 sind, nein. Also das kann schon sein, dass ich das mal mache. Das ist jetzt noch nicht passiert, weil ich ja auch noch gar kein Buch erschienen ist von denen, die ich vertreten habe. Ne?
Mhm. Also,
frühestens anderthalb wird das passieren. Von daher.
Okay. Also bis dahin arbeitest du so halt, oder?
Ja, also selbst wenn das Erscheinen erst in anderthalb Jahren ist, wird der Vorschuss ja schon vorher bezahlt.
Ach so.
Ein Vorschuss, weil er vorher gezahlt wird.
Ach so, ich habe damit gar keine Erfahrung, weil ich war immer bei ganz kleinen Verlagen, die das nicht gemacht haben. Das ist eine Wette.
Ja. Ja, so in der Art, genau. Also wie gesagt, die Verlage finden ein Manuskript toll. Und dann wird eine Kalkulation erstellt. Sie sagen zum Beispiel, okay, ich sehe, dass dieses Buch ein Hardcover sein soll. Wenn es ein Hardcover wird, wird höchstwahrscheinlich ein Taschenbuch erscheinen. Es wird auch ein E-Book erscheinen. Es gibt also mindestens 3 Verwertungsformen. Eventuell auch, sehen wir es auch als Audio. Dann könnte man das vielleicht sofern der Verlag eine eigene Audioabteilung hat, könnte das dann auch noch eine Verwertungsform sein. Und dann wird gesagt, vielleicht verkaufen wir, und jetzt mal ganz wilde Zahlen, 1000 Hardcover, 500 Taschenbücher und nochmal 500 E-Books. Werden es hoffentlich mehr sein? Ja, aber ich sag jetzt mal nur diese Zahlen. Und dann wird gerechnet, okay, die Hardcover verkaufen wir vielleicht für einen Preis von 20 Euro, die Taschenbücher für 10 und so weiter und so weiter. Und so wird dann kalkuliert und am Ende kommt eine Zahl bei raus, die der Autor bekäme, wenn alle diese Produkte entsprechend verkauft werden. Jetzt kann der Verlag sagen, okay, das ist höchstwahrscheinlich dann die Obergrenze von dem, was wir bieten würden als Vorschuss. Vielleicht wird er dann erstmal versuchen, der Verlag, etwas weniger zu bieten. Zum Beispiel, wenn da rauskäme, wenn alle diese Produkte, alle diese Bücher verkauft werden, bekäme der Autor 10.000 Euro. Mhm. Wollen wir dem Autor 10.000 Euro zahlen vorweg? Vielleicht nicht, weil das ist natürlich auch ein hohes Risiko. Dann müssen wir wirklich alle diese Bücher verkaufen. Versuchen wir es vielleicht erstmal mit 5.000 Euro. Und dann wird dem Autor 5.000 Euro geboten. Und dann kann man als Verlag Glück haben und man ist der einzige Verlag, der das Buch haben möchte. Und dann, wenn dann der Autor eine Agentin hat oder einen Agent, könnte der nachverhandeln, könnte zum Beispiel sagen, nee, wir möchten aber 8. Und dann sieht der Verlag, okay, wir konnten bis zu 10 gehen, die wollen 8, machen wir. Und dann werden diese 8.000 Euro gezahlt, meistens nicht komplett, meistens aufgesplittet in 2 oder 3 Teile.
Wie viel Zeit bekommt man dann dafür, das zu erreichen?
Der Verlag?
Ja, also was weiß ich habe jetzt diese Kalkulation, über die wir jetzt gesprochen haben, und sagen die jetzt, wir verkaufen innerhalb von welchem Zeitraum diese Bücher?
Ja, die Verträge haben ja eine Vertragslaufzeit. Ne? Zwischen dem Autor und dem Verlag wird dann ja ein Vertrag geschlossen und dieser Vertrag hat eine gewisse Laufzeit. Irgendwas zwischen 8 und 15 Jahren, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, ich sehe gerade, ich bin seit 20 Jahren in der Branche. Ich habe überhaupt keine Ahnung über Vertragsmodalitäten. Bin jetzt gerade ein bisschen schockiert, weil meine Verträge sind alle irgendwie so, naja, machen wir mal ein Buch und sehen wir mal, was kommt.
Aber steht da keine Laufzeit drin?
Nee, nö.
Das heißt, du hast sie immer noch? Du hast deine,
ja.
Das heißt, du hast deine Bücher auf Lebenszeit verkauft?
Ja, ist ziemlich dumm, ne?
Hättest du mal eine Agentur gehabt.
Ja, ja. Ich war ja froh, dass, also guck mal, wie ist das so, ich habe ja angefangen zu schreiben, um die Sprache nicht zu verlieren. Das war so die erste Intention. Also ich wollte es ja gar nicht irgendwie groß rausbringen und habe es nur fertig geschrieben, weil meine Frau gesagt hat, bringst du eh nicht zu Ende. Und das war der Grund, warum ich mein erstes Buch zu Ende geschrieben habe.
Das ist dann Autor aus Trotz.
Genau. Und dann lag es halt da rum und dann habe ich es halt losgeschickt und dann habe ich bei irgend so einem Autorenstammtisch hier um die Ecke habe ich meinen ersten Verleger kennengelernt. Der war eigentlich ursprünglich mal Taxifahrer gewesen. Und den sein Vater war, der nicht verwickelt, aber da gab es mal diesen deutschen Bankskandal und sein Vater war der Fahrer vom Vorstand von der Deutschen Bank. Und darüber hat er dann irgendwie ein Buch geschrieben und ach was, völlig wirr eigentlich. Und mein erster Vertrag war hier so ein handgeschriebener Zettel mit Lückentext. Katastrophe. Darf man gar nicht drüber reden, aber.
Also, aber moderne Verlagsverträge haben schon so, weiß nicht.
Okay, das heißt, nach 10 Jahren oder so fallen die Rechte zurück zu wem?
Genau, die fallen zurück zum Autor und dann kann er sie theoretisch wiederverkaufen.
Ja, macht das Sinn? Ja. Also nochmal, ja?
Ja, absolut.
Okay, warum soll.
Also, eine Autorenkarriere kann ja 60, 70, also kann ja theoretisch viele, viele Jahre, Jahrzehnte lang gehen. Und wenn, weiß auch nicht, wenn zum Beispiel ein Fitzek seine Rechte von seinem ersten Buch zurückbekommt, dann ist es vielleicht, und der hat vielleicht in der Zwischenzeit seinen Verlag gewechselt, dann ist es durchaus attraktiv für den, seine alte Rechte zu nehmen und die an den neuen Verlag zu verkaufen. Die machen dann ein neues Cover drauf und bringen das dann neu als Taschenbuch raus. Oder nur als E-Book, kann ja auch sein, gibt ja auch noch Verkäufe dadurch.
Okay, gut, Fitzek macht natürlich Sinn, aber es ist ja eine andere Liga.
Es ist natürlich eine andere Liga, aber ich sage nur, also man sollte schon dafür sorgen, dass irgendwann die Rechte zu einem zurückfallen, um zu gucken, was man dann damit macht.
Wenn das hier fertig ist, ruf ich sofort meinen Verleger an. Das geht so nicht. Weil ich habe einen direkten Draht nach ganz oben mit meinem Verleger.
Es ist aber auch so, dass also entweder der Verlagsvertrag läuft aus oder, das ist eine Klausel, die in den allermeisten Verträgen steht, wenn weniger als x, sagen wir mal 50 Exemplare pro Jahr verkauft werden, fällt der Vertrag automatisch zurück. Mhm. Das heißt, wenn quasi der Verlag seinen Verkaufsauftrag nicht erfüllt, würde theoretisch der Vertrag auch zurückfallen, die Rechte.
Verdammt. Ich bin über den Tisch gezogen worden. Scheiße. Ich muss das echt nochmal gucken hier nachher. Weil bei so ein paar Sachen wird es echt Sinn machen, ehrlich gesagt. Weil ich habe so eine Reihe rausgebracht, die heißt Ein Viertelstündchen Frankfurt. Da haben wir hier aus dem Rhein-Main-Gebiet so ein paar, einzig wirklich A-Promis, Henny Nachtsheim, das solltest du auch kennen, von Badesalz. Aber ja gut, Daniel Holbe kennst du. Das war's. Und da sind halt aus dem Rhein-Main-Gebiet Autorinnen und Autoren und ein paar sind Promi, ein paar sind beim Hessischen Rundfunk im Fernsehen und so. Also das, was hier so in Frankfurt man kennt.
Ja.
Und die habe ich, jetzt ist natürlich eine andere Konstellation, weil ich war Herausgeber und Verleger von diesem Buch. Aha. Aber mein Verlag habe ich aber abgegeben an einen anderen Verlag. Und das war auch abenteuerlich eigentlich. Ich hätte nie mit dir reden dürfen.
Das ist richtig Arbeit auf einmal.
Ja, das ist jetzt echt übel. Aber gut, wir müssen mal gucken, ob ich da überhaupt noch, weil das ist so ein tolles Buch geworden. Also die Idee von dem Buch war, also wir haben uns diese Leute zusammengesucht, möglichst prominente Namen hier in der Stadt. Die Vorgabe war, die Geschichte darf nicht länger als eine Viertelstunde zu lesen sein, also 15.000 bis 20.000 Zeichen ungefähr, haben wir gesagt. Und sie muss was mit Frankfurt zu tun haben. Alles andere ist frei. Und zwischen diesen Kurzgeschichten haben wir informative Texte über Frankfurt, über den Flughafen, die Geschichte des Flughafens, die Geschichte des Doms und so kleine Sachen halt, ne? Und alles im Rahmen einer Viertelstunde. Wir haben das Pendlerbuch genannt. Also, dass du da auf der Weg zur Arbeit damals so eine Geschichte wegputzen kannst und gut ist. Und das war so die Idee dahinter. Und die ersten zwei Bücher habe ich selbst rausgebracht. In meinem Verlag, dann haben wir den Verlag abgegeben, dann gab es noch ein drittes und viertes, und das dritte und das vierte sind gar nicht gelaufen. Okay. Aber die ersten beiden sind super gelaufen, weil ich mich dahinter geklemmt habe.
An wen hast du das verkauft? An den Verlag?
Bedai Toms.
Ah, okay.
Kennst du ihn? Ja, haben es auch nicht wirklich verkauft. Haben es verschenkt.
Also wenn du
Abgeschmolle.
Herausgeber warst, sind die Rechte mit Sicherheit noch mal andere, aber da du ja Texte selbst geschrieben hast, die dann in diesem Buch veröffentlicht wurden, hattest du theoretisch auch ein gewisses Autorenrecht. Aber du, das musst du in deinen Verträgen nachgucken, kann ich so
Ja,
beurteilen.
ob ich meine Lebenszeit darauf verschwende, ich weiß es nicht.
Ja, wofür, ne?
Das,
Also
ja, für Ärger am Ende.
ja, was ist?
Ja.
Da muss ja schon irgendwie was Positives bei rauskommen. Und was denn
Ja.
dann selbst im Self-Publishing machen willst oder was? Also ich meine, was willst du denn?
Nee, ganz ehrlich, ich will nicht, dass er es hat.
Aha.
Es wäre so ein bisschen.
Sehr gut.
Ja, aber gut, egal, anderes Thema. So, jetzt hier, was mich interessiert. Gut, du hast 13 Jahre in der Branche als Lektorin gearbeitet. Also du warst quasi auch so eine Entscheiderin dann. Also, oder,
Ich war
ja.
die, der, also ich war nie Programmleitung, ne? Ich war
Ja.
eine angestellte Lektorin, und ich war die, die dann quasi von den Agenturen die Sachen eingeschickt bekommen hat und dann geprüft hat, dann das Angebot gemacht hat, den Text bearbeitet und so weiter und so weiter. Genau.
Gibt dir das einen Vorteil als Agentin?
Ich glaube, sowohl als auch. Also ich glaube, ein bisschen ist der Vorteil, dass ich verstehe, wie ein Verlag funktioniert und wie dort die Mechanismen sind und ich den meinen AutorInnen einfach ein bisschen besser erklären kann, glaube ich, was passiert, wie, wann und warum. Jetzt gerade sind wir zum Beispiel in der Situation, dass wir eigentlich in einer Auktion sind und eine Partei meldet sich gerade nicht. Und die Autorin ist berechtigterweise verunsichert und fragt sich, warum. Und dann kann ich aber sagen, dass ich glaube, ich weiß, warum sie sich nicht meldet. Was einfach daran liegt, dass sie noch mehr lesen muss. Und dass sie darauf warten muss, dass sie Zeit hat, mit ihrer Programmleiterin zu sprechen. Also, so, dass man könnte dann nervös werden und könnte sich fragen, hö, warum, aber ich, ne, warum ist das so? Und ich glaube, ich habe ein relativ gutes Verständnis, warum dann bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Nachteil ist aber natürlich, dass ich quasi die Agenturseite nicht kenne. Und dafür habe ich, ja, Gott sei Dank, also deswegen habe ich mir auch eine Partneragentur gesucht mit den Kollegen von Moorbooks, die mir helfen, in Sachen Honorare und Verträge, dass das einfach fehlerfrei und professionell läuft, weil Verträge, wie du gerade gemerkt hast, kenne ich mich relativ gut aus, habe ich viele gesehen in meinem Leben, aber Honorare auszubezahlen ist noch mal eine ganz andere Nummer. Und
Ach, das müsstest du dann übernehmen, oder wie?
theoretisch machen, das wäre meine Aufgabe, traue ich mir nicht zu.
Ich
Deswegen.
dachte, das macht der Verlag.
Naja, der Verlag zahlt entweder an die Agentur oder an den Autor, aber je nachdem muss ja ein Prozentsatz abgehen an mich.
Ja.
Und das ist alles schwierig.
Das glaube
Das
ich.
traue ich mir nicht zu, das will ich nicht. Vielleicht in 10 Jahren, wenn wir dann nochmal sprechen, vielleicht ist das dann anders, aber bis dato möchte ich klar sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Da kann so viel falsch laufen und so viel
Ja.
Unmut entstehen. Ja, bin ich froh, dass ich nur Vertretung und Unterstützung sein darf für meine AutorInnen und nicht diese ganzen Sachen machen muss.
Das glaube ich, ja. Das, weil das ist immer, Geld ist immer ein Problem.
Ja, total. Verständlich.
Letztendlich, ne?
Ist ja auch.
Ja, ist so. Wie hast du schon vorher Kontakte zu deinen Verlagen gehabt oder hast du dir das jetzt neu aufbauen müssen?
Auch da sowohl als auch. Also ich habe ja in drei verschiedenen Verlagen selbst gearbeitet, wobei eins natürlich also ich habe bei Piper gearbeitet, bei Penguin Random House und bei Lübbe.
Oh, das sind ja die Kleinen.
Ich habe bei den Großen gearbeitet, ja genau.
Ja.
Und entsprechend kenne ich in diesen Verlagen natürlich viele und in Penguin Random House ist ja eine große Gruppe, da kenne ich auch recht viele. Das heißt, diese München-Bubble und die Köln-Bubble kenne ich ganz gut, aber jetzt war ich zum Beispiel, jetzt vor ein paar Wochen war ich in Berlin weil da war ich einfach nie beruflich. Und es gibt ein paar LektorInnen, die ich dann kenne, weil die vielleicht dahin gewechselt sind oder so. Aber da musste ich die Kontakte neu aufbauen. Ja, also da schreibe ich dann quasi eine E-Mail, sag, ich bin in der Stadt, hat jemand Zeit, möchte sich treffen, und dann tingle ich da von Verlag zu Verlag und sag Hallo.
Also, ich höre schon raus, das ist sehr wichtig, der persönliche Kontakt, ne?
Für mich ist das super wichtig, ja. Also jetzt gerade am Anfang ist für mich super wichtig zu verstehen, wer arbeitet wo, was sind die Spezialgebiete, falls es welche gibt, wie läuft dieses Lektorat, weil jedes Lektorat ist einfach auch ein bisschen anders. Manche prüfen, da prüft jeder alles. Manche haben totale Spezialgebiete. Wo sind die Schwellen zwischen Literatur und Unterhaltung? Wann ist was noch upmarket für wen? Und wann ist es dann schon kommerziell? Das sind alles so Nuancen, die ich als Außenstehender gar nicht beurteilen kann. Und deswegen ist es für mich super wichtig, dahin zu fahren und die das alles zu fragen. Ja, damit ich
Okay.
da zielgerichtet schicken kann.
Weiß, du hast sehr viel zu tun, auch schon in Deutschland. Ziehst du denn auch ein bisschen aufs Ausland?
Nein,
Gar nicht.
nicht. Also es gibt ja Agenturen, die auch aus dem Ausland oder fürs Ausland arbeiten. Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Es gibt hier verschiedene Wege. Man kann natürlich ausländische Autoren vertreten und versuchen, deren Rechte hier in Deutschland an den Markt zu bringen. Das kann man machen. In aller Regel verkaufen aber ja auch ausländische AutorInnen, wenn sie denn einen eigenen Verlag haben, verkaufen sie ihre Rechte, und zwar die Weltrechte, verkaufen sie an denjenigen, an den Verlag. Das heißt, der ausländische Verlag hätte die Aufgabe, die Rechte zu verkaufen. Und das würde er dann wiederum über eine Subagentur machen. So, jetzt wird es wieder kompliziert. Wir haben schon Scouts kennengelernt, wir kennen Literaturagentur, und jetzt gibt es Subagenturen, das sind sogenannte Unteragenturen, auch eigentlich normale Literaturagenturen, die quasi ausländische Verlage im Inland unterstützen. Also, man stelle sich vor, HarperCollins UK oder Random House US hat eine Subagentur in Deutschland, also eine deutsche Literaturagentur, die deren Rechte versuchen, hier an den deutschen Verlagsmarkt zu bringen. Verständlich? Also, sagen wir, nennen wir einen John Green, bringt ein neues Buch raus. Ja, dann hat der Verlag von John Green hat eine Subagentur in Deutschland. Und die sagt, hier ein neues Buch von John Green. In dem Fall war der, glaube ich, immer, und jetzt möchte ich nicht lügen, war er bei DTV? Ist auch egal. Sagen wir mal, er war noch nie bei einem deutschen Verlag. Dann würde diese Subagentur, also diese deutsche Literaturagentur, hingehen und alle deutschen Verlage anschreiben und sagen, hier, das ist ein tolles Buch, darum geht es. Lies doch bitte mal rein. Und dann würde quasi die Verhandlung zwischen dem deutschen Verlag und dieser deutschen Subagentur laufen, in Auftrag von dem amerikanischen Verlag oder der amerikanischen Agentur. Ist ein bisschen kompliziert. Weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe.
Nee, ich hab's begriffen. Das macht ja
Okay.
auch Sinn. Also Leute vor Ort quasi. Das ist
Genau.
ja,
So wie mit den Scouts andersherum, ne?
ja,
Die deutschen
genau.
Verlage amerikanische Scouts brauchen, um da den Markt zu checken, brauchen die amerikanischen Verlage und amerikanischen Agenturen quasi eine Subagentur in Deutschland, weil die die deutschen Verlagshäuser kennen. Und diese Agenturen arbeiten eben auch mit englischsprachigen und Amerika oder anderssprachigen Verlagen und Autoren zusammen.
Ja, und das macht ja dann Sinn, ein Unterhändler vor Ort, der weiß, wie man mit den Leuten redet, wie man mit denen umgeht und so.
Ja, und der eben die ganzen Kontakte hat, ne?
Ja, das ist unheimlich wichtig. Also gut, das ist jetzt groß gedacht. Ja, sind wir mal ehrlich. Also Mehdi Müller wird niemals übersetzt werden, noch nicht mal in Bayern. Ja, und ich bin ja auch zufrieden mit dem, was ich habe, weil ich mache das ja eh zum Spaß und alles andere will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt, weil wenn es Arbeit ist, macht es ja dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Das ist so mein Credo und das will ich mir einfach bewahren.
Arbeit ist, macht es irgendwann keinen Spaß mehr.
Ja, weil irgendwann hast du Druck. Ich will keinen Druck. Weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem letzten Buch, habe ich die ersten 60 Seiten geschrieben, habe gemerkt, es funktioniert nicht, habe das gelöscht und habe dem Verleger gesagt, es dauert ein halbes Jahr länger. Und dann hat er gesagt, ja. wäre jetzt bei einem großen Publikumsverlag ein Problem, glaube ich.
Ja gut, kannst du auch machen, ne? Dann wird ja der Vorschuss gesplittet.
Ja, Subi, siehst du? Schon haben wir wieder Ärger. Und will ich nicht.
Ja, ja, verstehe ich. Das ist, ja, also der Druck ist natürlich größer. Je größer, je mehr man je mehr Vorschuss man auch bekommt, desto größer ist
ja,
man auch.
Genau.
Ja, ja.
Ja, das ist ja, guck mal, wieder sowas, ne? Ich hab dich doch bezahlt. Hier, mach mal. Ne? Also, ja. Nee. Nee, weißt du, ich mach mein Ding hier, ich mach meine Premiere mit meinen 100 Leuten, da hab ich ein bisschen Spaß und es sind alle da und tingle hier durch die Buchhandlung und find's lustig. Nö.
Und organisierst du das alles selbst?
Ja.
Ah ja.
Also es gibt
quasi jetzt schon so deine.
Genau.
Wo du jetzt bist.
20 Jahre mir so ein Netzwerk aufgebaut, die das dann so alle 1 bis 2 Jahre oder so gehe ich dann raus mit einem neuen Buch und dann ist alles cool.
Verlagsvertrag solltest du mit.
Das
mit
ohne Mist hier. Da habe ich echt schlecht verhandelt. Wie viel Spielraum hast du denn da? Also es gibt ja diesen vom hier vom Börsenverein gibt es ja so einen Standardvertrag. Da hast du
den kenne ich nicht.
Ach, guck.
Das ist kein Standardvertrag.
Okay, wir sind in zwei Welten unterwegs, glaube ich.
Auch nicht ja drin? Was ist das?
Das ist wirklich, also du gibst alle Rechte ab, eigentlich, glaube ich. Du hast keine Begrenzung drin. Also ich glaube, das ist der schlechteste Vertrag, den du machen kannst. Nein,
in der Kopf war super. Ja, und.
Ja.
Also,
kannst du die runterladen auf der Homepage? Kannst du ja mal gucken.
Die Frage ist ein bisschen, worin habe ich Spielraum? Hast du was Spezielles im Kopf?
Naja, guck mal, bei Fernsehrechten zum Beispiel.
Aha.
Das ist ja sowas, also für mich utopisch. Ich habe es versucht. Ich habe sogar eine Agentin gefunden, die Filmrechte und sowas verkauft. Die findet das auch alles toll. Die wohnt auch hier in Frankfurt und so und hat ihr Pferd in der Nachbarschaft stehen. Findet meine Sachen gut, aber die hat von Anfang an gesagt, es wird schwer.
Ja, ja.
Also vergiss es also, einfach.
Es gibt ja Agenturen, die da speziell drauf ausgerichtet sind. Und diese Agenturen würden im Falle eines Buchvertrages, also sag ich mal, du bist dann bei dieser Agentur, die hat dann jemanden dort sitzen, der speziell Film- und Fernsehrechte verkauft, dann würden sie dein Buch dann zum Beispiel zu an Piper verkaufen, dann würden sie aus diesem Vertrag die Film- und Fernsehrechte rausnehmen.
Ja.
Das heißt, die würden sie behalten, weil sie selber verkaufen wollen. Das würde ich nicht machen, weil ich verkaufe keine Film- und Fernsehrechte. Das heißt, ich würde meinen AutorInnen raten, alle Rechte abzugeben. Also natürlich nicht alle Rechte auf der ganzen Welt, so, aber vor allem auch die Film- und Fernsehrechte, weil der Verlag in dem Fall eine größere Chance hat, das zu verkaufen als ich. Aber es gibt Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel eine Autorin, die wird ihre Film- und Fernsehrechte nicht verkaufen. Die will sie selber behalten, weil sie Kontakte hat. Sie ist auch Drehbuchautorin und hat Kontakte. Und dann ist es viel klüger, dass sie die behält, als wenn wir die dann weggeben. Aber es ist auch klar, dass ich sie nicht verkaufen werde.
Also ich habe mir dabei gedacht, also ich habe das alles abgegeben an den Verlag. Und ich denke mir, wenn mein Buch tatsächlich irgendwann mal verfilmt werden würde, dann verkaufe ich ja auch mehr Bücher. Also profitiere ich ja indirekt auch wieder davon. Also
ja, klar. Ja, und wenn dein Buch richtig, 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 richtig erfolgreich werden würde, sagen wir mal Spiegel-Bestseller 10 Wochen, Nummer 1, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann muss man gar kein super guter Film- und Fernsehagent sein. Dann kann es gut sein, dass, es sei denn, es ist jetzt ein Kammerspiel, vielleicht inhaltlich, ne? Aber dann kommt ja höchstwahrscheinlich auch eine Film- und Fernsehagentur auf den Verlag zu oder auf dich zu und sagt, hier, ich hätte gern die Rechte. Dann sagst du, die Rechte hat der Verlag. Und dann gehen die zum Verlag und dann verkauft der die. Also es ist ja auch alles gut. Am Ende gewinnst du ja so oder so.
Ja, eben. Sehe ich genauso.
Alles
gut. Und mein Buch wäre verfilmt.
Ja. Das ist das Plus.
Ja, okay. Aline, ich wäre jetzt eigentlich so durch mit meinen Fragen. Ich bin, wieder ein Stück, ein großes Stück klüger, aber auch dümmer. Muss jetzt gleich mal in meine Ordner gucken, was da so drinsteht alles. Und ja, ich, willst du noch irgendwas sagen an die Zuhörenden? Willst du noch was loswerden?
Nee, ich hoffe, dass das gut geht mit deinen Verträgen. Ich hoffe, dass du deine Rechte wiederbekommst, wenn du sie denn haben möchtest. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das nächste Buch, was du schreibst.
Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg mit deiner Agentur und dass du sehr viele tolle Bücher auf die Welt bringst und die auch ordentlich verkaufst an die, na gut, du hast ja Kontakt zu den Kleinen, kannst ja dann eine Stufe höher gehen.
Ja, cool.
Und alle Informationen selbstverständlich in den Shownotes. Man kann dich anschreiben, du hast noch Kapazitäten.
Das ja, ist absolut.
Sowieso selten in der Branche, ehrlich gesagt. Also die meisten Agenturen sagen, nee, wir haben genug. Aber du bist ja noch frisch und und wir haben jetzt gehört, dass du aus dem Bauch raus entscheidest. Das macht es doch alles einfacher. Also traut euch und schreibt der Aileen, dass ihr die geilsten Schriftsteller und Schriftstellerinnen der Welt seid und ihr das geilste Manuskript habt und dann entscheidet die Aileen, ob es stimmt.
Sehr gerne, ich freue mich.
Okay, vielen Dank, dass du da warst, dass ich dir deine Zeit stellen durfte und wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön, dir auch, ich wünsche dir einen schönen Tag.
So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich mache aber nur gute Buchtipps, das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt, wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten behaltet es für euch. Macht's gut, euer Maddie. Bis zum nächsten Mal.